Merkt euch schon mal unseren Tag der offenen Tür vor. Am 18. Oktober gibt es wieder viele spannende Experimente und Stationen zum Selbermachen.
Also vorbeikommen, ausprobieren und hoffentlich staunen. Wir freuen uns auf euch. Alle Infos gibt's wie immer auf unserer Website www.cvhs.de
und auf Social Media.
Apfelvogelstories.
Geschichten aus dem Untersuchungsamt.
Mit Anne
und Flo.
Wir berichten euch vom gammligen Fleisch,
krankmachenden Bakterien,
Tierseuchen,
verfälschten Olivenöl,
saurem Wein
und einfach allen Stoffen, die nicht in unsere Lebensmittel gehören.
Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Hi Anne.
Hi Flo.
Wir haben jetzt die 5. Podcast-Aufnahme, die wir jetzt heute abdrehen.
Yes.
Ich habe keine Ahnung, wie wir reinkommen sollen.
Ich auch nicht.
Ja, deswegen lass uns doch einfach direkt verkosten.
Genau, wir haben ja ganz tolle Proben oder sowas aufgebaut.
Es sieht nach Öl aus. Wir haben wieder jemanden aus dem Öllabor da. Der Julian ist wieder zu Gast. Hallo Julian.
Ja, hi. Grüßt euch, ihr beiden. Schön, ich kann auch mal wieder dabei sein.
Heute speziell Olivenöl und alles, was damit einhergeht.
Mhm.
Ja, und du hast uns Sachen mitgebracht.
Viele einiges.
Blaue
einiges.
Gläschen.
Sieht,
wir wollen ja verkosten jetzt. Das sind das richtige Sensorikgläser für Olivenöl.
Ja, genau. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch noch mal ein paar Olivenöle mitbringe. Und genau, das sind also im Prinzip so kleine blaue Gläser, die speziell für die Olivenölsensorik gedacht sind. Weil man muss dazu wissen, dass Oliven tatsächlich das einzigste Lebensmittel ist, wo es gesetzliche Grenzwerte für die Sensorik gibt. Und wenn ich natürlich, sage ich mal, solche Werte habe, dann muss das ja auch unter reproduzierbaren Bedingungen überprüft werden. Und dementsprechend ist es genau reglementiert. Und da gibt es dann eben so kleine blaue Gläser, die sind genau genormt, wie groß die sein müssen, welche Farbe die haben und auch wie viel Öl drin ist.
Also die Farbe erkennt man durch die blaue Farbe schon mal nicht mehr.
Genau, das ist das Ziel Absicht. Dahinter, dass ich nicht sehen kann, wie mein Olivenöl eben gefärbt ist.
Also Beispiel. Ich muss sagen, ich habe mich auch schon echt drauf gefreut jetzt auf die Folge, weil wir wussten ja, dass wir verkosten werden. Und ich finde es immer, ja, spannend. Das macht ja selber was mit einem, wenn man so vorbereitet. Ne, bekommt sich so richtig wie der Experte dann vor. Weil so könnte es ja natürlich im Labor ankommen. Mhm. Eine Probe, Olivenöl und ich fange erstmal an, die sensorisch so grobsinnig zu untersuchen. Und Anne, jetzt legen wir los, komm.
Ja, da ist so ein Urgläschen drauf.
Ja,
auf
das musst
dem
du runternehmen,
Ding.
Sonst
ja,
kannst du es nicht probieren.
Ja, das ist mir schon klar.
Das,
aber
das bleibt erstmal eigentlich drauf. Ja, also ihr macht das mal drauf, legt es euch in die Hand und wärmt es mal kurz so ein bisschen vor. Ja, dass
unten.
Das Öl so ein bisschen wärmer wird, weil eigentlich soll das bei 28 Grad temperiert sein. Das haben wir jetzt in dem Fall nicht gemacht, aber normalerweise soll das so sein.
Reicht's.
Dann könnt ihr das so ein bisschen schütteln, dann nimmt ihr das Urglas weg und riecht erstmal dran.
Wie so, also wie bei einem Wein quasi.
Bekommen. Ja, so in etwa, ja.
Ich finde, das riecht eigentlich relativ fruchtig.
Das riecht sehr fruchtig, ja.
Ja,
finde ich.
Ja, also, soll das riecht
so
eigentlich
sein,
ganz angenehm.
Ich war jetzt überrascht.
Ja. Ich habe gedacht, es kommt direkt.
Ja, genau. Ich habe gedacht, die erste Probe, die wir jetzt hier verkosten.
Aber das ist nett, dass du uns mal ein gutes mitgebracht hast. Hoffe ich zumindest gut. Also dem Geruch nach. Okay.
Und jetzt?
Genau, und jetzt können wir einfach mal einen größeren Schluck nehmen und dann macht das so ein, zieht er das ein bisschen.
Muss man das wie beim, also schlürfen?
Ja, ein bisschen schlürfen, genau. Und jetzt sollte da so richtig so ein bisschen das Fruchtige, auch die Schärfe
ja,
schmecken, Bitterkeit.
Mhm.
Das kommt jetzt auch noch ein bisschen.
Komm, ja, im später kommt die.
Erst ist es fruchtig, aber dann kommt richtig Schärfe.
Richtig scharf. Das muss so.
Das muss so, oder?
Das gehört
oder das
so.
Das kann
ja,
so, sagt man es mal so.
Ja, das kann so. Das sollte tatsächlich auch so sein. Das ist ein natives Olivenöl extra. Das ist die, sagen wir, höchste Güteklasse bei den Olivenölen. Und ich sag mal, da ist auch einfach gesetzlich vorgegeben, das eine gewisse Fruchtigkeit hat, auf jeden Fall. Die hat es ja definitiv, ja.
Fruchtigkeit auch in dem Sinne, weil Oliven sind ja Früchte und wir haben bei Oliven wirklich eine Frucht, im Gegensatz zu einem Sonnenblumenöl, wo es aus den Kernen gemacht wird, sondern das sind Fruchtöle.
Aber ich dachte, der Stein wird auch mit, heißt das Stein?
ja, der Stein wird auch mitgemahlen. Nicht genau. Immer. Also es gibt auch Öle, wo der Stein extra vorher noch entfernt wird, aber bei den meisten Ölen wird er einfach mitzermahlen. Aber trotzdem ist es ja ein Frucht und sag ich mal, der Hauptanteil von meinem Öl, der ist im Fruchtfleisch drin. In dem Stein ist gar nicht so viel. Ja, und dazu im Vergleich haben wir natürlich wie zum Beispiel so ein Sonnenblumenöl oder so ein Rapsöl, das sind halt dann Saatenöle. Ja, oder eben so Keimöle, wie zum Beispiel Maiskeimöl. Und die Fruchtfleischöle sind halt so eine spezielle Kategorie, weil dadurch, dass es eben Früchte sind, sind natürlich ein bisschen anders.
Weil du sagtest, das ist jetzt ein Olivenöl, erste Güteklasse extra, jungfräulich und so weiter und so fort. Höchste Qualität.
Ja.
Das steckt im Namen quasi schon drin.
Genau, also wir haben beim Olivenöl haben wir, sag ich mal, man kann es erstmal so grundsätzlich in zwei verschiedene Kategorien unterteilen. Also wir haben die nativen Öle, das sind die kaltgepressten, sprich ich habe meine Frucht, die ernte ich ab und presse sie dann eben bei unter 27 Grad.
Okay, das heißt kalt in dem Fall konkret, ja.
Eben kalt gepresst und da habe ich, sage ich mal, in dieser Kategorie natürlich auch verschiedene Qualitäten. Das hier ist jetzt die höchste Qualität, natives Olivenöl extra. Das findet man auch, sag ich mal, überwiegend bei uns in den Supermärkten.
Ich denke, das, was man kaufen kann, ohne dass die Leute es wissen, das ist immer eigentlich
meistens,
dieses Öl.
Also so, ich sag mal, in Deutschland circa 90% der Olivenöle sind nativ extra, die wir so kriegen. Ja, dann gibt es nochmal eine weitere Kategorie. Da könnt ihr dann hier mal
verkosten. Das ist das nächste Gläschen, was wir jetzt nehmen.
Genau, das wäre das nächste Gläschen. Das ist dann ein natives Olivenöl.
Also du hast uns jetzt gewarnt. Es ist wohl offensichtlich nicht mehr das Allerbeste, was wir jetzt als nächstes
genau,
verkosten
ist halt
dürfen.
Eine etwas schlechtere Qualität. Es ist nicht schlecht, das Öl an sich, aber es kann durchaus mal einen Fehler enthalten. Also es kann zum Beispiel ein bisschen ranzig sein oder es kann auch ein bisschen modrig sein. Ja, also
aber jetzt im Moment ranzig ist doch verdorben schon, oder?
Nee, verdorben noch nicht. Es ist einfach, sag ich mal, klar, es hat schon so ein bisschen Oxidationsprozesse stattgefunden. Vielleicht sind die Oliven ein bisschen zu lange gelagert oder das Öl wurde ein bisschen zu lange gelagert. Aber es ist noch nicht verdorben. Ja? Also es ist einfach nur erstmal sensorischer Fehler.
Ich finde, es riecht wie ein Standard-Olivenöl.
Nee, ich finde, es riecht tatsächlich ein bisschen ranzig. Ich meine, vielleicht ist es auch jetzt in meinem Kopf, weil wir drüber gesprochen haben, aber ich finde, bei weitem nicht so fruchtig wie das Öl, was wir zuvor hatten. Und ich finde auch ein gewissen ranzigen Ton hat, ist dabei.
Ja, das ist in der Regel so. Also es kann auch einfach weniger Fruchtigkeit enthalten, ja, wie jetzt ein Nativ Extra und je nachdem, aus welcher Ernte
es hergestellt. Schmeckt auch schon gar nicht mehr lecker. Also es ist nicht mehr so scharf, es ist nicht mehr so fruchtig.
Ja, es schmeckt lange nicht so fruchtig und es schmeckt irgendwie bitter.
Ja, ein bisschen ranzig, es hat auch schon so gerochen. Also,
ja,
bitter.
Okay.
Aber es ist, sage ich mal, immer noch ein Öl, was ja auch teilweise gerne verzehrt wird. Manche mögen auch so, sag ich mal, so diesen leicht abweichenden Geschmack. Manche mögen es auch nicht so scharf, ja, oder so arg bitter, wie jetzt bei dem nativen Olivenöl extra zum Beispiel, sondern ja, mögen halt eher so ein bisschen diesen milderen Geschmack oder vielleicht auch diese etwas ranzige Note.
Deswegen sage ich ja, ich finde, das ist so wie so ein ganz stinknormales Olivenöl.
Ja, aber jetzt, das Scharfe ist ja eigentlich das Charakteristische von Olivenöl. Ich habe da noch tatsächlich die Frau Maria Roth im Kopf. Das ist noch gar nicht so lang her, wo das Ganze ganz neu aufkam, Olivenöl, wo das quasi aus dem Mittelmeerraum hochgeschwappt ist zu uns nach Deutschland, wo die Leute gar keine Ahnung hatten. Selbst die Überwachung hatte eigentlich gar keine Ahnung, was bei einem Olivenöl eigentlich
ein normaler Geschmack,
ist. Und dann war damals wahrscheinlich auch schon dieses Bittere und sie hat berichtet, dass damals die Leute reihenweise sich beschwert haben, dass es bitter ist und es kann ja nicht gesund sein und überhaupt. Aber genau das ist quasi natürlich wahrscheinlich auch sortenabhängig, aber charakteristisch für die Olive.
Ja, genau. Also das ist halt, ich denke mal, damals waren ja auch primär raffinierte Öle, sag ich mal so, im Markt verfügbar. Da kommen wir dann auch noch dazu. Ich meine, die raffinierten Öle, die schmecken halt noch nichts, die schmecken neutral. Und wenn ich dann natürlich plötzlich so ein Öl habe, was jetzt wie das wirklich sehr scharf und sehr bitter ist und so einen starken Eigengeschmack hat, dann waren die Leute wahrscheinlich erstmal irritiert.
Ja, überfordert darüber, wahrscheinlich auch mit.
Aber das soll durchaus so sein und das kommt, sag ich mal, einfach von den Bestandteilen, ja, aus der Olive. Also jetzt zum Beispiel diese Bitterkeit, das ist dann auch häufig aufs Oleuropein zurückzuführen. Das ist ein sogenanntes Biophenol, was dann einfach diesen, sag ich mal, stark bitteren Geschmack zum Beispiel verursachen kann.
So, genau. Jetzt gehen wir zum nächsten blauen Glas. Also ich denke mal, wenn wir der Reihenfolge keine Bedeutung geben, dann kann es gut werden.
Lasst
wenn wir dem System folgen, wird es vermutlich. Ja, okay. Ja, also von Olivenöl, ich rieche keine Olive mehr.
Nee, ist sehr schwach.
Mhm.
Und es schmeckt auch nicht mehr nach Olivenöl. So richtig, so ganz dezent ganz vielleicht leicht. Noch.
Mhm.
Ist überhaupt nicht scharf. Also,
null scharf, null fruchtig.
Ja. Nein, doch ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen.
Ja, das ist spannend.
Also ich muss sagen, wir gehen wahrscheinlich in der Qualität weiter bergab.
Ja, aber das habt ihr schon eigentlich, nee, das habt ihr sehr gut beschrieben. Also wir sind jetzt bei den raffinierten Olivenölen. Ja, raffinierte Öle, das ist, sag ich mal, ein technologischer Prozess, wo die Öle aufgereinigt werden und da werden eigentlich alle Geruchs- und Geschmacksstoffe entfernt. Das sollte eigentlich nach gar nichts schmecken. Ja, bei raffinierten Olivenölen ist es aber so, da ist meistens noch ein kleiner Anteil natives Olivenöl oder nativ extra mit enthalten. Das heißt, ich kann noch so einen Hauch Olive wahrnehmen, aber eigentlich schmeckt es relativ neutral.
Was steht dann hier konkret auf den Flaschen drauf? Einfach nur noch Olivenöl.
Und da steht dann Olivenöl bestehend aus raffiniertem Olivenöl und nativem Olivenöl.
Aber eigentlich ist das ganz angenehm. So.
Ja, das ist jetzt zum Beispiel zum Anbraten geeignet. Ja, wenn ich jetzt diesen Geschmack einfach nicht haben will, diese Schärfe und diese Bitterkeit und auch diese Fruchtigkeit, dann kann ich zu so einem raffinierten Öl greifen. Man kann es auch über einen Salat machen oder halt eben zum Anbraten sind diese Öle dann einfach wesentlich besser geeignet. Werden dann auch häufig, sag ich mal, unter dem Namen Bratöl oder Bratolive dann mit vermarktet.
Also ich muss ganz klar sagen, ich bleibe beim Ersten. Das ist das, was ich kenne, was ich einkaufe und was ich verwende. Und korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber auch mit dem könnte ich anbraten. Auch mit diesem nativen Olivenöl extra kann man braten. Ob das immer Sinn macht, ist ein anderer Punkt, weil vermutlich ist das genau auch das teuerste Öl.
Genau, also man kann damit schon anbraten. Also frittieren würde ich damit jetzt nicht. Ja, also dafür ist es wirklich nicht geeignet. Aber man kann das durchaus schon auch zum Anbraten verwenden. Es ist halt nur einfach so, da wird wirklich sehr viel Mühe, sehr viel Arbeit reingesteckt, dass ich diese Früchte schnell abernte, möglichst schonend von den Bäumen abernte, dann am besten gleich am gleichen Tag in die Ölmühle transportiere, dort am besten auch am gleichen Tag noch presse, dann alles unter 27 Grad, wird wirklich genau darauf geachtet, wird teilweise noch gekühlt beim Herstellungsprozess. Ja, und du haust es dann in die Pfanne bei 130 Grad Celsius. Das ist dann, ja,
kontraproduktiv.
Da kann man dann auch ein günstigeres, raffiniertes Öl nehmen. Ich sag mal, die ganzen Aromastoffe verflüchtigen sich da sowieso sehr schnell bei den 130 Grad. Und ob ich dann mein Raffinat da reinschütt oder das Nativ Extra, das macht dann geschmacklich auch nicht mehr den Unterschied.
Ich habe mal gelesen, dass die beste Zeit da zwischen diesem Ernteprozess und der Pressung 4 Stunden betragen soll. Also, dass man versucht, das einzuhalten.
Je kürzer, desto besser wahrscheinlich.
Genau. Ja, je kürzer, desto besser. Ich meine, diese Früchte, die sind ja sehr weich, wenn die geerntet werden. Ja, je nachdem, über welches Verfahren ich die dann ernte, werden die vielleicht auch leicht beschädigt. Dann habe ich noch das Problem, sag ich mal, mit der Hitze, mit der Wärme. Ich habe beschädigte Zellen, wo man anfängt, meine Enzyme, die Fette zu zerlegen. Und das sind alles Prozesse, die ich halt nicht haben will. Ja, dann habe ich noch vielleicht noch, wenn ich länger lager, Hefen, Pilze, die dann anfangen, sich zu vermehren. Und das macht dann die Qualität von meinem Öl schlechter. Und da lande ich dann vielleicht bei sowas hier am Ende. Habe ich euch nochmal was ganz Feines mitgebracht.
Also nicht in solchen Gläschen, es ist in einer Plastikflasche und es sieht eher aus wie Motoröl.
Ja.
Genau, also wir bezeichnen das intern auch als Garagenöl. Das wurde mal in einer Garage erhoben von einem Lebensmittelkontrolleur. Dieses Öl wurde tatsächlich noch vermarktet.
Der Flo verzieht sein Gesicht.
Ja, man kann es jetzt auf der Tonspur nicht sehen.
Nee.
Aber es ist wirklich nicht gut.
Nicht gut?
Nee.
Also das war noch,
diplomatisch das auszudrücken.
Wurde von diesem Händler offenbar noch verkauft, zumindest mal bis es der Kontrolleur dann erhoben hatte. Und dabei handelt es sich dann um ein sogenanntes Lampantöl. Das ist sozusagen tatsächlich ein kaltgepresstes
Olivenöl.
Wie die anderen auch, wie das Nativ Extra, was ihr hier hattet, oder auch das native Olivenöl. Aber eben von so minderwertiger Qualität, wie ihr auch gerochen habt, das riecht nach Altöl, total ranzig, stichig, modrig.
Ja, trifft ganz
das
gut.
Das kann man nicht mehr verzehren. Also das ist dann sozusagen die Ausgangsware, um dann zum Beispiel raffiniert
oder
zu werden.
Oder Öl, das dann quasi in andere Kosmetikindustrie oder
Biodiesel,
sowas.
Was auch immer. Ja, genau. Mhm.
Okay, also wenn man sich das anschaut, das ist ziemlich stark geregelt. Das fällt direkt auf, wenn sogar die Bezeichnung des jeweiligen Öls per Verordnung vorgegeben wird. Was gibt es denn sonst noch für Sachen, die ich beim Olivenöl speziell drauf achten muss, wenn ich mir die Flasche anschaue? Also die Bezeichnung ist das eine und dann steht da aber auf den Flaschen noch mehr drauf.
Ja, also klar, die Bezeichnung ist erstmal das Thema, dass ich halt, je nachdem, was ich natürlich haben möchte, wenn ich ein raffiniertes Öl haben will, dann schaue ich natürlich nach dem raffinierten oder ob ich ein natives haben will. Also ich tendiere natürlich zu dem Nativ extra und weniger zu dem nativen Olivenöl. Ich mag auch dieses scharfe und bittere speziell.
Ja, auch Geschmackssache ein bisschen, ja.
Genau. Was man natürlich darauf achten sollte, ist, ja, da geht es dann auch so ein bisschen einfach darum, dass man mal schaut, sind denn alle Angaben überhaupt enthalten? Also ist jetzt zum Beispiel mal ein Hersteller drauf. Da würde ich dann auf jeden Fall mal drauf gucken.
Wo kommt denn das meiste Olivenöl her?
Das kommt tatsächlich aus Spanien. Mhm. Also 60% des Olivenöls weltweit kommen aus der EU. Spanien ist hier der Hauptproduzent. Sag mal, mit einem relativ großen Abstand zu Italien und dann kommt Griechenland und Portugal. Aber der Großteil kommt tatsächlich auch weltweit gesehen dann aus Spanien selber, ja.
Die Herkunft ist, glaube ich, auch so ein Thema beim Olivenöl. Muss ja, glaube ich, auch draufstehen und
genau.
Viele werben natürlich italienisches Olivenöl oder griechisches Olivenöl. Aber ich habe auch schon mal gehört, aus Ölen der Europäischen Union, irgendwie so, wie heißt da
genau.
Der Wortlaut?
Also eine Herkunftsangabe ist verpflichtend anzugeben. Also sagen wir mal das Land, Spanien zum Beispiel oder Italien. Es ist aber auch häufig so, dass die Hersteller die verschiedensten Öle, die sie beziehen, dann mischen, ja, weil ich jetzt zum Beispiel einen bestimmten sensorischen Eindruck haben möchte.
Also ist auch erlaubt. Also man darf das tun.
Ist auch durchaus erlaubt, ja. Und wenn ich halt jetzt ein Öl, also es kann ja auch vorkommen, dass ich jetzt nicht nur italienisches Öl habe, sondern ich habe vielleicht eine Charge spanisches Öl, ich habe eine Charge italienisches Öl, dann vielleicht noch ein griechisches Öl und mische es dann zusammen. Und das muss ich ja auch irgendwie ausloben können. Und deswegen kann ich dann hier auch schreiben, dass es zum Beispiel Mischung aus der Europäischen Union ist.
Ist wahrscheinlich auch gang und gäbe, oder? Ich möchte ja, dass mein Öl gleichbleibend schmeckt, oder?
Ja, also das ist tatsächlich häufig der Fall, dass die gemischt werden. Ja, es werden auch häufig Öle einfach nur aus Spanien gemischt oder auch häufig aus Italien. Ich meine, je nachdem, wer das verkauft, ja, ich sage jetzt mal gerade bei größeren Handelsketten, ja, die wollen natürlich ein gleichbleibendes Produkt, weil der Verbraucher ein bestimmtes Produkt erwartet.
Und die wollen vielleicht auch Öle haben, wo das eine ein bisschen bitterer ist, das andere ein bisschen milder und das kriege ich vermutlich dann nur so hin.
Kann ja auch ausgelobt werden, ja, also zum Beispiel, ich habe ein sehr scharfes Öl oder ich habe ein sehr bitteres Öl und da muss ich halt dann gucken, ja, das ist ja dann auch jahresabhängig. Jetzt habe ich mal wieder eine Dürre, jetzt habe ich mal wieder Trockenheit gehabt, ähnliches. Dann habe ich gewisse Ernteausfälle, das muss ich dann irgendwie anders kompensieren. Und die Öle können auch jedes Jahr vom Geschmack dann einfach wieder ein bisschen differenzieren. Und daher ist es durchaus gang und gäbe.
Vielleicht wissen noch viele, letztes Jahr wurden die Olivenöle auf einmal schlagartig sehr, sehr viel teurer wie in den Jahren zuvor. Hat das irgend sowas mit Ernte und sowas zu tun?
Nee, das war im Jahr 2024, wo die mal so teuer waren. Das lag im Prinzip am Klimawandel. Wir hatten in den Jahren 2022, 2023, also Erntejahrgang 2022, 2023, Oliven werden geerntet, so von November bis Januar. Deswegen nennt man immer diese beiden Jahre dann. Und da hatten wir enorme Ernteausfälle. Ja, wir hatten Hitze, wir hatten Dürren, teilweise noch Waldbrände und auch Überschwemmungen. Ich glaube, in Griechenland hat man damals relativ viele Überschwemmungen. Und da ist, sag ich mal, innerhalb der EU hatten wir Ernteausfälle von 35%. Und in dem Jahr darauf, 23, 24, hat man dann nochmal wieder Dürren, Trockenheiten, hat man nochmal Ernteausfälle von 22%, immer im Vergleich zu den Vorjahren gesehen. Und dadurch hat man eine enorme Verknappung. Ja, wenn wir sagen, 60% kommen aus der EU und wenn in der EU ein Drittel fehlt, dann sind es enorme Mengen, die fehlen und das treibt natürlich den Preis hoch.
Und die Qualität ist wahrscheinlich durchgängig auch schlechter.
Genau.
Kann man das dann quasi auch im Labor messen?
Das haben wir dann auch gemerkt, ja. Also die Qualität wurde dann einfach schlechter. Wir haben es vor allem auch immer vom gegen Ende des Jahres dann auch nochmal stärker gemerkt, ja, weil da, ich sag mal, ja, die Ernte ist im Januar abgeschlossen. Wenn ich jetzt im September ein Öl kaufe, dann ist es aus dem Januar oder halt vom Jahr davor. Und da es eh weniger gab und das, was es gab, war noch schlechtere Qualität. Das merkt man dann vor allem am Ende vom Jahr, weil das Öl steht ja nochmal ein halbes, dreiviertel Jahr rum.
Woran könnt ihr das festmachen? An was verwerten?
Da gibt es verschiedenste Parameter, die wir da untersuchen. Also so ein Klassiker ist ja jetzt zum Beispiel die Säurezahl. Die wird ja auch häufig ausgelobt, weil es ja dann für ein hochwertiges Öl steht, je niedriger die Säurezahl ist. Ja, da kann man dann zum Beispiel so ein bisschen einen Rückschluss darauf treffen, ja, wie war meine Rohware, ja, oder wie lief die Ernte dann auch ab. Und gerade in Richtung Ranzigkeit haben wir dann zum Beispiel solche Werte wie die Peroxidzahl, die wir da messen können, oder auch die K-Werte, die uns dann so ein bisschen einen Rückschluss, sage ich mal, auf den oxidativen Zustand von unserem Öl geben. Und natürlich die Verkostung, ja, also dieser organoleptische Eindruck nennt man das dann. Das habt ihr dann auch geschmeckt hier bei dem nativen Öl und dann einfach schon so ein bisschen ranzigen Fehler wahrgenommen habt.
Also man braucht nicht zwangsläufig die Analytikgeräte technisch, sondern oft reicht tatsächlich auch der Sachverständige, der das einordnen kann.
Ja, man muss sich da so ein bisschen auf seinen Geschmack verlassen. Ja, also das habt ihr auch ihr geschmeckt, ja, obwohl ihr jetzt nicht regelmäßig mit Ölen zu tun habt. Ja.
Das ist richtig.
Wenn das Ganze so knapp ist, habt ihr dann oft auch mit verfälschten Produkten zu tun? Also
du meinst,
kommt das häufig vor?
Da, wo der Bedarf groß, aber das Angebot knapp, da wird dann, ja, stimmt.
Ja, tatsächlich, also Olivenöl zählt jedes Jahr unter die Top 10 der meist gefälschten Lebensmittel. Absoluter Dauerbrenner eigentlich in dem Sinn.
Ja, eigentlich schon seit immer, seit es Lebensmittel gibt. Gell? Wir haben halt so eine kleine Recherche gemacht und schon vor 150 Jahren wurde Olivenöl verfälscht.
Ja.
Also das ist tatsächlich wahrscheinlich kein neues Phänomen.
Ja, es ist halt einfach ein sehr teures, vergleichsweise teures Öl, ja, weil die Früchte natürlich auch, es muss ja alles schnell verarbeitet werden. Mhm. Und es steckt auch noch teilweise viel Handarbeit dahinter und das macht das Ganze einfach teuer. Und dementsprechend rentiert sich es auch zu fälschen. Ja. Und wenn ich jetzt natürlich noch so eine Periode habe, wo ich sehr viele Ernteausfälle habe, wo der Preis steigt, es werden da ja Preissteigerungen von 50-80% um den Dreh, dann rentiert es sich ja nochmal mehr, das zu verfälschen. Und ja, wir hatten sehr viele Verfälschungen. Also wir hatten so eine Beanstandungsquote. Beim Olivenöl ist allgemein relativ hoch. Wir liegen so bei in der Regel so 35-30%. Und in diesen betroffenen Jahren, da lagen wir eben bei 38-43%.
Also 40% der Olivenöle, die bei uns auf den Tisch kamen, wohlgemerkt, das sind wahrscheinlich nicht die Standardöle, sondern immer mit irgendeinem gewissen Anlass, also vielleicht nicht ganz repräsentativ.
Ja, die,
aber der Anteil ist natürlich riesig.
Genau, also die sind, sag ich mal, erstmal zu beanstanden.
Okay. Mhm.
Da muss man jetzt berücksichtigen, ein Großteil ist natürlich die Kennzeichnung.
Ja, okay.
Also zum Beispiel ist es einfach nur auf Italienisch gekennzeichnet, deutsche Kennzeichnung fehlt, solche Sachen. Ich sag mal, da sind wir so bei 25-30% der Öle, wo es, sag ich mal, mehr um die Kennzeichnung geht. Aber wir hatten dann wirklich 2025 18% der Öle waren irreführend. Ja.
Was heißt das jetzt? Das muss ich genau erklären.
Irreführend heißt, dass nicht das drin war, was draufsteht. Ja, also zum Beispiel war mein natives Olivenöl extra, kein Nativ extra, sondern nur ein natives Olivenöl. Also eine geringere Qualität.
Ja. Zum Preis des Höheren.
Zum Preis des Höheren, genau.
Ja.
Oder was wir dann wirklich sehr viel hatten, also das hat 11% unserer Proben ausgemacht in dem Jahr, das waren tatsächlich Verfälschungen. Da habe ich euch hier auch was mitgebracht.
Also richtig, richtig gefälscht.
Also richtig, richtig gefälscht, das war Sonnenblumenöl. Letztendlich 100% Sonnenblumenöl. Man hat es dann in schönen, also in der Regel wurden das in so 5-Liter Kanistern verkauft. Die Kanister, ich habe euch hier mal einen mitgebracht, das sieht ja auch
sieht toll aus.
Ja, also,
ja.
Superior Category Olive Oil, also höchste Qualität, super schön. Und da steht auch drauf, extra virgin Olive Oil.
Ja.
Und ultra 0,2%.
Ja, das bezieht sich auf die Säurezahl, dass sie halt sehr gering sein soll. Also es wird wirklich mit einer hohen Qualität ausgelobt. Das sind dann auch alle möglichen Siegel und Preise, die dieses Öl angeblich gewonnen hat drauf. Die Kanister sind wirklich gut aufgemacht, kann man nichts sagen. Nur innen drin ist halt Sonnenblumenöl, raffiniertes. Teilweise war es auch echt ranzig. Und man hat es dann eingefärbt, dass es wirklich auch so aussieht wie ein Olivenöl und hat dann zusätzlich noch Aromastoffe hinzugegeben, dass es auch so ein bisschen schmeckt wie ein Olivenöl.
Also man hat sich richtig Mühe gegeben.
Ja, da wurde schon wirklich viel kriminelle Energie reingesteckt, um also, diese Produkte
erkennst du das
zu fälschen.
Direkt einfach nur mit deinem sensorischen Eindruck oder braucht ihr, um sowas zu entdecken, dann tatsächlich doch die Geräte?
Also bei immer so einer Fälschung, bei so einer relativ einfachen Fälschung, das erkennen wir schon direkt. Also wenn diese Öle da reinkommen, da brauche ich circa eine Stunde, ja, da mache ich kurz eine Sensorik und dann schmecke ich das eigentlich schon, dass das gefälscht ist. Dann machen wir nochmal so eine Art Screening, das ist mit einem Nahinfrarotspektrometer. Da kriegt man dann auch gleich mal so eine Fettsäureverteilung ganz grob raus und da sieht man das dann sofort schon, dass das ein Sonnenblumenöl ist. Also da kann ich dann dem LMK schon eine halbe Stunde später oder eine Stunde später anrufen, kann ihm sagen, okay, das sind Fälschungen.
So den Lebensmittelkontrolleur, der dann quasi wieder vor Ort geht und
genau, dass der die Ware einfach schon mal sperren kann. Ja, da machen wir natürlich noch unsere richtige Analytik hinterher. Aber bei so einem Öl kriege ich das relativ leicht raus. Ich habe das euch hier auch mal abgefüllt. Ihr könnt auch gerne mal dran riechen oder ja, vielleicht
schmecken, wenn du mutig bist.
Verkosten.
Also es ist ein gefälschtes Öl offensichtlich.
Ja gut, aber eigentlich ist es ja jetzt nicht schlimm, oder? Also
es ist
nur
ist ein Sonnenblumenöl.
Farbstoff und ein bisschen Aroma, oder?
Genau,
also
genau.
Ja, aber halt
ein
kein
bisschen
Olivenöl.
Flavor.
Ja. Was hat denn das, wisst ihr, für was das verkauft wurde, schon wie viel Geld?
Relativ schwach, oder?
Für die, ja, also der
steht
Kanister.
Steht doch da, 34 Euro.
Ach, stimmt, ja.
Ja, das ist Abverkaufsware, aber damals wurden die tatsächlich so für 60 Euro der
Zuerst
Kanister
nicht?
Verkauft.
Hast du uns das dreimal abgefüllt?
Das riecht also gar nicht nach Sonnen. Also es riecht gar nicht nach Olivenöl. Es riecht tatsächlich, ja, du hast gesagt, wahrscheinlich auch wieder daher schon die Assoziation, aber es riecht tatsächlich nach Sonnenblumenöl, finde ich jetzt.
Finde ich nicht.
Findest
aber
du nicht?
Der,
ja,
der
gut,
Deckel
aber
war auch schon eine Weile offen. Okay. Mach nur mal.
Ich koste mal.
Verkoste mal. Also man schmeckt es sofort, dass es kein richtiges Olivenöl ist. Zumindest ich.
Ja. Nee, das ist tatsächlich nussig und jetzt nicht.
Ja.
Hast du das nochmal?
Dreh halt das Glas um.
Ich kann auch dir noch was abfüllen. Dann können wir das auch optisch betrachten.
Mhm.
Also,
ja, optisch ist es dann weniger grün oder ist es so richtig grasgrün? Hat da jemand zu viel gefärbt?
Von der Farbe her geht es tatsächlich. Also das ist wirklich so gelblich eigentlich. Ihr könnt es auch mal hier in das Klarglas kurz überführen, dann seht ihr es auch direkt. Es hat so einen ganz leichten Grünstich, aber das würde ich jetzt noch nicht so direkt, sag ich mal, jetzt rein vom Visuellen sagen, dass es jetzt direkt eine Fälschung ist, aber
es
man schmeckt es halt
dann.
Also zum einen ist es halt sehr neutral, es ist ein raffiniertes Sonnenblumenöl und zum anderen, ja, diese Aromastoffe, die dazugegeben haben, die sind einfach ganz
schwach.
Also wenn du sagst, das
eigen.
Ist gut, gefälschtes Öl, da steht noch ein Fläschchen. Und das
genau.
Sieht wirklich sowas von grasgrün aus, wie wenn man, also ich nehme an, das erkennt wirklich jeder direkt, dass das kein Olivenöl ist.
Also das war ein Tischöl in der Gastro, was laut dem Inhaber natives Olivenöl extra sein sollte. Und das sieht wirklich giftgrün aus, wie so ein, weiß ich,
wie
so ein Waldmeister-Eis
oder wie
oder
wenn irgendwelche
sowas.
Kräuter extrahiert worden wären oder sowas.
So Bärlauchöl.
So Bärlauchöl, so.
Also das ist auch das ist sogar eine Mischung. Das ist eine Mischung aus Sonnenblumenöl und Olivenöl. Und da hat halt irgendjemand einfach zu tief
in die Farbkiste
gegriffen und das ist einfach knallgrün. Ja, da erkennt man einfach optisch schon direkt, dass es sich um eine Fälschung handelt bei diesem Öl.
Aber ich sehe schon, da wird richtig viel Energie reingesteckt, ein Olivenöl fälschen.
Es ist auch sehr lukrativ, wenn man sich überlegt, dass ich hier so einen Kanister für 50, 60 Euro mit 5 Liter Olivenöl verkaufe, 5 Liter Sonnenblumenöl. Ja, da sind wir halt bei 5 bis 10 Euro irgendwas. Also da habe ich natürlich eine ordentliche Marge dann am Ende.
Okay, also Olivenöl wird verfälscht und ihr habt dieses Labor, aber wir kriegen es raus. Ja, das ist das Schöne dran. Ein anderer Aspekt ist natürlich auch, wird auch viel beworben bei Olivenöl.
Ja.
Anne, du hast da was rausgesucht, da wurde irgendwas beworben mit...
Auf Social Media ist das auch ein Thema. Da wird dann Olivenöl beworben. Natürlich auch für viel Geld, was als polyphenolreich bezeichnet wird. Also da werden dann Gehalte angegeben, es kommt auf über 460 Milligramm pro Kilogramm. Was bedeutet das jetzt und was ist das mit diesem polyphenolreich und so weiter?
Ja, das hatte ich ja vorhin schon mal so kurz ein bisschen angeteasert mit dem Oleuropein. Das sind die sogenannten Biophenole. Das sind im Prinzip, sagen wir mal, sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe von der Olive, die auch einfach eine bioaktive Wirkung haben. Sprich, die helfen den Oliven, sich im Prinzip vor der Lipidoxidation zu schützen. Also die dienen dort als Antioxidantien, können aber auch als Fraßschutz dienen. Ja, also gerade weil sie eben auch dieses Bittere und auch diese Schärfe eben mit verursachen, können die natürlich dann die Früchte schützen. Und gerade bei den Biophenolen ist es eben so, dass man hier auch eben nachweisen konnte, dass sie auch einen positiven Effekt auf den Menschen haben. Da gibt es auch einen Health Claim von der EU dafür.
Also eine zugelassene Auslobung, die ich tätigen darf, wenn mein Öl gewisse Gehalte davon aufweist. Genau.
Wenn mein Öl gewisse Gehalte an diesen Biophenolen aufweist, dann darf ich jetzt auf meinem Produkt halt draufschreiben, dass es meine Blutfette vor oxidativem Stress schützt. Also sprich, es wirkt antioxidativ im gröbsten Sinne.
Ja.
Und verhindert halt, dass, sag ich mal, meine Fette in meinem Körper dann anfangen zu oxidieren.
Und der Gehalt, der da jetzt besonders als groß beworben wird, ist das jetzt ein großer Gehalt oder ist das mehr oder weniger Standard?
Was hat denn jetzt so ein normales Olivenöl?
Also ich würde diesen Health Claim, den darf man mal ausloben, ab 250 Milligramm. Ja, also da sind wir da schon ordentlich drüber. Und da kann man auch sagen, ja, das ist schon ein höherer Gehalt. Sagen wir bei den Olivenölen, also bis 400 haben wir da in etwa. Und von daher würde ich schon sagen, dass es jetzt in dem Öl schon mehr ist.
Okay.
Aber zwangsläufig ich sag mal, ein Alleinstellungsmerkmal.
Genau, es ist kein, also ich hatte auch schon Öle mit 800 bis 900. Also gibt es.
Und haben Sie das dann ausgelobt? Also
machen sie meistens schon, ja.
Machen sie
also
meistens
bei so
schon.
Hohen Gehalten machen sie das dann schon gerne.
Und das ist dann auch richtig, richtig bitter, kratzig, was auch immer.
Ja, kratzig nicht, aber bitter, scharf ist es dann schon. Kratzig sollte es eher nicht
kratzig
sein.
Kratzig ist dann eher so ein
kratzig
Indiz
würde ich
ranzig,
eher
oder?
Negativ ja. Einschätzen.
Okay.
Genau, aber so, ich sag mal, ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt, wir sind bei den Biophenolen, 90% der Öle halten diese 250 Milligramm tatsächlich ein.
Okay.
Also
ein, okay.
Es könnten wirklich viele an sich damit werben. Wichtig ist dazu noch zu sagen, dass man halt auch eine gewisse Menge von diesem Öl dann am Tag zu sich nehmen muss. Das sind 20 Gramm pro Tag, damit dann diese Wirkung überhaupt eintritt.
Was ist 20 Gramm, so ein Esslöffel?
Komme ich mit einem Esslöffel hin, ja.
Ja? Ja, also die Biophenole ist das eine. Wenn ich die anderen ernährungsphysiologischen Eigenschaften von Olivenöl mit einem anderen Öl vergleiche, also viele haben da wahrscheinlich diese Omega-3-Fettsäuren im Kopf, ist es Olivenöl. Ja, es schmeckt lecker und deswegen wird es auch so hochpreisig verkauft, aber ja. Ist es denn, spiegelt sich das auch in dem Gesundheitsfaktor wieder nieder?
Ja, also wo du jetzt gerade die Omega-3-Fettsäuren ansprichst, da sieht es beim Olivenöl recht mau aus.
Auch Omega-6-Fettsäuren sind auch relativ gering, oder?
Ja, also wir haben Olivenöl, sag ich mal, besteht zu 50-70% aus Ölsäure. Das ist eine einfache ungesättigte Fettsäure. Und dann haben wir noch ein bisschen Linolsäure, so um die 10%. Und die Omega-3-Fettsäure, also die Alpha-Linolensäure, da sind wir unter 1%. Also das ist jetzt wirklich nicht viel. Deswegen ist es an sich auch zu empfehlen, dass man jetzt Olivenöl nicht als einzigstes Öl in der Küche verwendet, sondern halt zum Beispiel noch ein Rapsöl, also ein raffiniertes Rapsöl mitverwende, wo ich einfach mehr von dieser Alpha-Linolensäure drin habe, die ist essentiell, die braucht mein Körper einfach extern, muss die zugeführt werden, weil ich sie selber nicht herstellen kann.
Also über die Nahrung in dem Fall. Und
genau.
Da gibt es einfach Quellen, die sind besser geeignet als
das
Olivenöl.
Also zum Beispiel ein Rapsöl oder ein Leinöl oder sowas. Genau, aber ansonsten ist es trotzdem, wenn ich es jetzt mal vergleiche mit anderen Fetten, ja, sagen wir mal eine Butter oder ein Kokosfett, habe ich halt sehr viel gesättigte Fettsäuren. Und von daher hat es natürlich schon auch einen Vorteil, weil es einfach überwiegend ungesättigte Fettsäuren sind. Und das ja auch schon einen positiven Effekt, sag ich mal, auf meine Gesundheit hat, weil ja die, wenn ich sage mal, die gesättigten Fettsäuren mit einfach ungesättigten oder auch mehrfach ungesättigten Fetten ersetze, kann ich einfach den Cholesterinspiegel in meinem Blut senken.
Mhm.
Okay.
Sehr gut.
Wenn ich jetzt ein Olivenöl kaufen gehe, auf was achte ich am besten? Ich denke in erster Linie auf den Geschmack, oder? Letztendlich. So.
Hast du ein paar Tipps?
Eine Empfehlung.
Ja, genau.
Ja.
Wir
Kaufempfehlung.
Ja, genau.
Ja, also es ist tatsächlich schwierig, weil Olivenöl einfach, also es ist sehr individuell. Also wir hatten es ja gerade eben schon. Ne? Also du fandest dieses Nativ extra, das Scharfe eigentlich gut und du warst eher, sag ich mal, bei dem nativen Olivenöl, was einfach ein bisschen weniger auffällig ist. Das ist einfach sehr individuell. Da hat jeder ein bisschen einen anderen Geschmack. Und von daher ist es schwierig, da eine Empfehlung zu geben. Da muss man halt so ein bisschen, sag ich mal, einfach auf seinen eigenen Geschmack schauen, was man da mehr mag, was man da weniger mag. Worauf man halt auf jeden Fall achten kann, ist, dass man eben die entsprechende Güteklasse kauft, die man haben möchte. Dass man mal zumindest einen Hersteller angegeben hat, das ist bei diesen gefälschten Ölen in der Regel nicht so. Die haben da zum Beispiel keinen Hersteller angegeben.
Wollen nicht so gut rückverfolgbar sein.
Ja.
Aber spielt es denn eine Rolle, ob ich jetzt Glasflaschen, Kanister oder Plastikflaschen nehme? Oder ist es von Plastikflaschen vielleicht eher so ein Indiz, ja, ist vielleicht jetzt nicht das hochwertigste Öl da drin, ja, oder?
Also ich sag mal, Plastikflaschen findet man ja super selten. Das sind da meistens auch eher die raffinierten Öle. In der Regel haben wir diese Glasflaschen oder auch diese Buntglasflaschen. Da sollte man bestenfalls darauf achten, dass es eben keine Klarglasflaschen haben, weil unser Öl ist eben sehr lichtempfindlich für die Oxidation. Ja, das heißt, wenn ich so eine Klarglasflasche habe und das Licht kommt durch, dann oxidiert es natürlich wesentlich
schneller und wird schneller schlecht, ranzig.
Ja, okay. Genau. Und da kann man auf jeden Fall darauf achten. Optimal ist natürlich hier so ein Kanister, wie von unserem verfälschten Öl. Da kommt ja an sich überhaupt kein Licht rein, sag ich mal so rein vom Licht her. Genau.
Ja, wirklich ein emotionales Thema eigentlich für viele, weil ich habe gehört, es gibt da auch so richtige Sommeliers schon. Also das ist ja nicht wie beim Wein, so richtige Ölsommeliers, die dann, ja.
Ja, es gibt ja Olivenöl-Panels auch. Sag ich mal, alle Olivenölerzeugerländer, aber auch Deutschland, die haben diverse Sensorik-Panels, wo ja dann auch mit diesen Gläschen hier wirklich eine Sensorik durchgeführt wird, wo dann auch bewertet wird, ja, wie fruchtig ist es, wie scharf ist es, wie viel Bitterkeit habe ich, da gibt es Skalen, das kann man dann genau angeben und bewerten. Ja, also da gibt es viele Sensoriker tatsächlich, die sich rein mit der Verkostung von dem Olivenöl beschäftigen. Und für eine Panelprüfung brauche ich schon 8 bis 12 Tester.
Okay.
Und dann valide
natürlich alle das
alle,
Wissen
ja,
haben.
Ja, genau.
Müssen alles
die
Wissen haben,
alle
müssen alle sich regelmäßig schulen lassen, dass die so ein Öl dann auch entsprechend einordnen können.
Mhm. Spannendes Thema.
Ja, definitiv. Aber wir bleiben da, denke ich, auch mal dran, weil die Beanstandungsquoten zeigen ja, dass es offensichtlich eins von den Produkten ist, die ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit unsererseits bedürfen. Julian, vielen Dank. Zumindest das eine Öl hat mir wirklich sehr, sehr gut geschmeckt, was du uns mitgebracht hast. Über die anderen müssen wir vielleicht nochmal reden. Und naja, ich hoffe, mir würde so ein gefälschtes Olivenöl auffallen. Aber ich denke, wenn ich das verarbeitet habe dann irgendwo, dann wird es ja, denke ich mal, schwierig, oder?
Na,
also so grundsätzlich so.
Wenn
ich das jetzt in irgendwas gekocht
habe, weiß ich nicht. Aber wenn du jetzt im Restaurant wärst und das wird dann quasi ausgelobt, dass da ein Olivenöl drin, könnte ja sein. Und
ja, wenn der jetzt da in der Küche hinten mit dem Sonnenblumenöl hier Menü zubereitet.
Ich meine, ist ja nicht schlimm.
Schmeck ich das jetzt am Ende nicht raus. Ja,
nee, ja. Wenn ich halt die Erwartung habe, ich kriege Olivenöl Gutes, dann sieht die Welt ja vielleicht schon wieder anders aus.
Naja, aber auf jeden Fall würde dir ja auffallen, wenn du so eine Flasche mit diesem knallgrünen Öl auf dem Tisch siehst.
Ja, ich würde es tatsächlich nicht nehmen, ja.
Ja.
Weil es sieht wirklich nicht so aus, wie ich Olivenöl kenne. Also da hätte man sich echt ein bisschen mehr Mühe geben können, muss man schon sagen.
Auf jeden Fall.
Julian, vielen Dank.
Ja, gerne.
Wir danken für deinen wiederholten Besuch. Und
bis dann.
Ja, genau. Freuen uns, wenn ihr uns weiter folgt. Wenn ihr mehr über das CVUA Stuttgart erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche für die nächste Podcast-Folge habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an poststelle@cvuas.bwl.de.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Apfelvogel-Stories, Geschichten aus dem Untersuchungsamt.